Ich war als Jugendlicher Teil einer Clique. Und ich sage jetzt bewusst nicht Teil eines Freundeskreises oder irgendwas anderes, was sehr nett klingt, denn wir waren alle nicht sehr nett. Wir waren so eine Clique, fast müsste ich das nennen, Bande, so alle zwischen 15 und 20 so ungefähr, ja. Und was uns auch auszeichnete, war, keiner hatte reiche Eltern, keiner ging aufs Gymnasium und keiner hatte eine Freundin. Wir waren immer zusammen, also an unserem Treffpunkt, das war eine Parkbank. Da trafen wir uns zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jeder Jahreszeit. Und wir waren alles in allem ein recht trostloser Haufen. Das beschreibt uns, glaube ich, ganz gut. In dieser Clique waren auch Substanzen wichtig. Ja, es fing an mit den Substanzen, die man in Geschäften kaufen kann, ging dann aber weiter. Und am Anfang, ja, hier und da mal, dann aber immer öfter und immer mehr. Das, und ich kann es nicht verhehlen, hat auch Spaß gemacht, wirklich. Es war zum Teil entspannend, oft auch spannend. Ja, aber es blieb dabei, es war ein trostloser Haufen. Und als meine eigene, ich muss das jetzt ein bisschen abkürzen, was ich da so für eigene Erfahrungen drin machte, aber als meine eigene Trostlosigkeit für mich kaum noch zum Aushalten war und meine ganze Situation mich drohte aufzufressen, da erinnerte ich mich daran, was mir irgendwer irgendwann mal von Jesus gesagt hat. Und auf diesen Gedanken wollte ich mich überhaupt nicht einlassen, machte es aber trotzdem, aber ganz heimlich. Und mit ganz viel innerem Anlauf. Aber irgendwann sprang ich ab und brach mein bisheriges Leben ab, öffnete mich für Gott, kehrte um und ja, die Clique machte ohne mich weiter. Es war sicher auch kein so ganz großer Verlust. In dieser Zeit der Clique hatte jeder von uns einen Spitznamen. Meinen verrate ich euch nicht, aber jemand, mit dem ich viel zusammen war, Pexen. Ja? Ein Freund und er sah unverschämt gut aus. Ja? Wenn ich mit ihm irgendwo war, wo Mädels waren, wurde ich unsichtbar. Es war nur noch Pexen da. Ja? Das war traurig, aber wahr. Ich habe erzählt, wir machten viel mit Substanzen rum. Es ging irgendwann weiter von den Substanzen zum Heroin. Ja, und das haben dann etliche von uns genommen. Und wie das so ist, und so war es auch bei uns, erst spielten wir mit den Drogen, dann spielten sie mit uns. Und Pexen machte zwei Therapien, wollte rauskommen, weil sein Leben geriet immer mehr in Einzelteile. Beide Therapien brach er ab. Und was machst du dann, wenn du raus willst, aber das alleine nicht schaffst? Die Kostenträger wollten ihm keine weitere Therapie bewilligen, aber er wollte ja wirklich aufhören und es gibt auch freie Therapiestätten. Da braucht man also nicht mit so einer Kostenzusage von irgendwelchen anderen Trägern kommen. So, und er ist dann dahin gefahren. Die hörten sich seine Story an und sagten, pass auf, wir nehmen dich. Und er, oh, danke. War so erleichtert, erzählt es mir, war so glücklich, wieder die Aussicht zu haben auf Therapie. Sie sagten ihm, kannst zu uns kommen, kannst gleich da bleiben. Danke, super. Wenn du da bleibst und hier anfängst, dann haben wir aber noch eine Bitte an dich, beziehungsweise ist eigentlich mehr eine Voraussetzung. Und Pexen wusste sofort, was jetzt kommt, ne? Zwei Therapien hinter sich. Ja, komm, nenn mir da eine Voraussetzung. Ich weiß doch, was jetzt kommt. Ne? Du brichst jeden Kontakt nach außen ab in der Zeit deiner Therapie. Ja? Du nimmst an allen Gruppenveranstaltungen teil. Ja, ist klar, check. Du hörst auf alles, was dir deine Leiter hier sagen. Ja, ist klar, check. Alle praktischen Dienste, die es hier gibt, die wirst du gewissenhaft einhalten und tun. Also er wusste, was kommt. Aber sie hatten es ja noch nicht gesagt. Was war die Voraussetzung? Sie sagten ihm, Paxton, wenn du hier anfängst, dann lässt du dir jetzt von uns eine Glatze schneiden. Und er dachte, was? Er fragte auch, wie? Wie eine Glatze schneiden? Meint ihr das ernst? Also ist das ernst gemeint? Sie sagten, ja, hier ist die Maschine, du legst dir das Handtuch hier um, die Schulter, und wir schneiden dir eine Glatze. Und er sagte, aber das ist ein bisschen unkonventionell, also ich habe ja andere Therapien gemacht, warum musste ich denn da keine Glatze geschnitten bekommen? Also was soll das? Sie sagten, ja, wir machen es hier anders. Also, komm, setz dich hin. Wir schneiden dir eine Glatze und dann geht es hier wirklich weiter für dich. Aber wieso denn eine Glatze? Das klingt irgendwie irre. Er ist gegangen. Er ist zurückgefahren. Und er musste es sich nochmal überlegen. So, von dieser Erfahrung meines Freundes gehe ich jetzt mal in den Bibeltext aus Markus 10. Ab Vers 17. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falschen Aussagen machen. Du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte ihm, eins fehlt dir noch. Geh. Verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war betroffen, als er das hörte. Er ging traurig weg. Er hatte ein großes Vermögen. Ich nenne diese Predigt unter gewissen Bedingungen vielleicht Jesus. Unter gewissen Bedingungen vielleicht Jesus. Das Erste, was ich zu diesem Mann, der uns hier begegnet, sagen möchte, ist, ich finde das super sympathisch und super cool, dass er so aufrichtig ist. Und in der aufrichtigsten Weise aufrichtig sein kann, wie man nur aufrichtig sein kann, nämlich sich selbst gegenüber. Ja? Er spürt diese Fragen in sich, er fühlt tief in sich hinein und merkt, da ist doch was in mir unterwegs, das will doch eine Antwort bekommen. Nämlich, wenn Gott in meinem Leben ist, wovon ich doch irgendwie ausgehen muss, warum fühlt sich das nicht so an? Warum komme ich nicht mit einer Erfahrung in Berührung, die größer ist als das, was ich bisher habe? Warum komme ich nicht zur Ruhe? Ja? Und das gefällt mir, dass er merkt, er ist im Grunde genommen nicht mit dem Wesentlichen gut genug im Kontakt. Er geht dann mit dieser sehr aufrichtigen Frage zu Jesus, von dem es heißt, er, Jesus, sei Gott immer besonders nah. Und er stellt Jesus eine religiöse Frage, haben wir gehört. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und möglicherweise steht ja hinter der Frage auch die Frage oder der Eindruck, bin ich so, wie Gott mich haben will? Bin ich so, wie Gott das erwartet von mir oder von jedem anderen auch? Ja. Die Frage nach dem ewigen Leben stellt er, und das ist wichtig zu realisieren, wenn es in der Bibel vom ewigen Leben die Rede ist, dann geht es nicht um unendlich lange Zeiträume, sondern es geht, und das ist das Wesentliche beim ewigen Leben, um eine Qualität von Leben, die einen auch lebendig macht. Ja? Das ist das ewige Leben, eine Qualität von Leben, die einen lebendig macht. Und wenn du im Himmel ankommst, dann wirst du nie lebendiger gewesen sein als dort. Ja, das ist ewiges Leben. So, er fragt also, hey, wie wird mein Leben lebendig? Nicht irgendwann, wie fühlt sich das heute schon für mich an? Und Jesus entgegnet jetzt in einer Weise, dass man denken könnte, ey, du willst ihn jetzt belehren, Jesus, warum machst du das? Ne, er fragt ja, warum nennst du mich gut? Weißt du nicht, dass keiner gut ist außer Gott? Das klingt erstmal so ein bisschen nach Distanz. Aber Jesus weiß, er hat hier keinen Amateur vor sich. Jesus sieht seine religiösen Muskeln und er möchte ihn jetzt mitnehmen in einen inneren Prozess, in einen Dialog. Und den fädelt er jetzt ein. Er bereitet ihn nämlich durch seine Fragen auf was Wichtiges vor. Also wenn er sagt, Gott ist doch, also eigentlich ist doch nur Gott gut, ne? Das sagt er ja, dann will er damit eigentlich sagen, wenn Gott allein gut ist, was kann eigentlich ein Mensch unternehmen, um an das ewige Leben zu kommen? Denn das ewige Leben gibt ja Gott nur den Guten. Aber wer ist es denn gut? Also, mir begegnet das so, als würde Jesus ihn hier ins Verstehen führen wollen. Und warum genau dieser Mann jetzt kommt, also das können wir versuchen zu erfühlen. Aber vielleicht hoffte er einfach nur, dass Jesus ihm sagt, pass mal auf, ich sehe, dass du dich absolut bemühst, dass du es total ernst nimmst. Ich würde sagen, so machst du weiter, bleib konsequent und dann reicht's, ne? Für den Himmel. Und Gott sagt, check, den nehme ich. Vielleicht war es aber auch der Wunsch dieses Mannes von Jesus, dem Experten, noch ein allerletztes Gebot zu hören, auf das man von selbst nicht kommt. Ne, so meinetwegen das 11. Gebot oder irgendwas, wo man nicht alleine drauf kommen würde. Und der Mann würde sagen, sag es mir und dann würde ich das auch noch tun. Wir können diesem Menschen hier wirklich dankbar sein. Warum? Weil er uns zu einer Einsicht verhilft, die man auch selbst machen kann, aber dann ist es sehr mühsam. Was ist die Einsicht? Wer versucht, über die Gebote Gottes Gott an seiner Seite zu halten, wer versucht, durch Gebote Gott auf seiner Seite zu halten, der bekommt Stress. Und diese Erfahrung habe ich selbst gemacht. Ja? Wenn man versucht, durch religiöse, moralische und biblische Klarheit Gott auf seiner Seite zu halten. Das endet in Stress. Warum endet das in Stress? Weil es dann nämlich bei dem Menschen zur Aufgabe wird, zu 100% unter Beweis zu stellen, dass Gott, dass er eindeutig ist, dass er gut ist, und dass er auf dem Level lebt, auf dem Gott unterwegs ist, nämlich gut. Ja? Zu 100% muss dann der Mensch unter Beweis stellen, dass er auf dem Level lebt, auf dem Gott unterwegs ist. Gut. Und die Art, wie Gott gut ist, ist nicht läppisch, nicht durchschnittlich. Wenn Gott sagt, ich bin heilig, dann ist das nur eine andere Formulierung für, ich bin gut, aber in einer erschreckenden Weise. Und ich habe es erlebt, selbst wenn es klappt, dass man diesen Anspruch hinbekommt, gut, ja, dann klappt es womöglich gar nicht so lange, weil die ganze Beweislast für diese 100%, und um die geht's, die ganze Beweislast für 100% liegt beim Menschen. Und nicht nur einen Tag lang, immer. Und das löst Stress aus. Und das ist ja, also wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft, ne? Streng dich an, das zahlt sich aus, gib Gummi, gib Gas, auch in religiösen Fragen, ne? Das belohnt Gott dann bestimmt irgendwie. Also Leistungsbereitschaft scheint sich immer auszuzahlen, bei den Geboten stimmt es aber nicht. Denn die Gebote, die sagen dir nur, in welche Richtung du leben solltest. Ja? Auf welchem Weg du dich bewegen solltest. Sie geben dir aber nicht die Kraft, diesen Weg auch zu gehen. Das ist das Dumme. Ja? Viele versuchen aber dann, diesen Weg zu gehen aus ihrer Kraft und merken, Bautz, Rums, Klatsch, Schepper. Ja? So, und vielleicht ist es auch dieser Versuch von Jesus, ihn darauf aufmerksam zu machen, ihm dafür dieses Gespür zu geben, wie das denn mit den Geboten ist. Er erzählt ihm ja Gebote auf und vielleicht steckt dahinter die Frage, hey, haben dir diese ganzen Gebote, dieses ganze religiöse Engagement, das du lebst, ne, hat dir das geholfen, bei Gott zur Ruhe zu kommen, in seiner Liebe anzukommen? Hat dir das geholfen? Denn der Mann kommt ja mit einer Frage, ne? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was muss ich tun, um so zu leben, dass Gott in meinem Leben ist? Aber mit den Geboten, da kann ich kann es dir nicht beweisen, ich kann dich nur darauf aufmerksam machen, dass es schwierig ist, mit Geboten das Level zu leben, dass Gott selbst lebt, nämlich gut zu sein, weil die ganze Beweislast liegt zu 100% bei dir. Das ist nicht witzig. Und der Mann versuchte das ja seit seiner Jugend. Ja, wie alt er jetzt sein mag, weiß ich nicht, aber er hat schon genug hinter sich. Und sagt ja auch, seit ich denken kann, bin ich religiös und moralisch unterwegs, aber ich merke, dass die Grundlage dafür ziemlich wackelig ist. Und warum ist die Grundlage dafür ziemlich wackelig? Weil ich die Grundlage bin. Und mit dieser Unsicherheit, die er spürt, geht er zu Jesus und merkt, nie ist es gut mit diesem Gutsein. Nie ist es gut. Ja. Vielleicht habe ich was übersehen. Und ich bin so dankbar, dass das hier in diesem Bibeltext steht, wie gut das lesen können. Jesus sah ihn voller Liebe an. Alles. Das ist der Blick schlechthin. Jesus sah ihn voller Liebe an. Weil er versteht, dass da ein Mensch gequält ist von der Frage, bin ich akzeptabel für den Himmel, für Gott? Weil Jesus versteht, wie müde dieser Mann ist von seinen ständigen Versuchen und von seinem ständigen Scheitern. Weil Jesus versteht, wie gerne dieser Mann zur Ruhe kommen möchte bei Gott. Und Jesus sah ihn voller Liebe an. Und er bietet ihm eine neue Grundlage an. Ja? Und die heißen nicht Gebote. Jesus bietet ihm eine neue Grundlage ein. Und er sagt, er spricht eine Einladung aus und sagt, folge mir nach. Ich lese diesen Vers nochmal. Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast. Und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Ich frage mal, platziert Jesus hier ein in Vergessenheit geratenes Gebot? Nein, es gibt dieses Gebot nicht, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Das kann sich nicht um ein Gebot handeln. Aber was ist dann gemeint? Ich glaube, dass dieser Mann hier etwas überrascht gewesen ist, von dem, wie dieses Gespräch sich entwickelt. Weil er wollte ja gar keine Einladung ausgesprochen bekommen haben. Er wollte ja eigentlich mehr so eine Expertenmeinung hören. Ne? Jesus, sag du mal, wie schätzt du mich ein? Oder was ist besonders wichtig vor Gott? Eine Einladung wollte er nicht ausgesprochen bekommen haben, aber Jesus spricht sie ihm aus und er sagt nicht, ich lade dich ein, folge meinem Vorbild, ne? Und kriegt das dann doch irgendwann hin mit den 100%? Das macht Jesus nicht, weil Nachfolge ist etwas sehr Konkretes. Im neutestamentlichen Verständnis bedeutet Nachfolge, schließe dich einem Rabbi an. Aber nicht, indem du bei ihm Vorlesungen besuchst und dann zu Hause deine Hausaufgaben machst, sondern indem du 24/7 mit ihm lebst, mit ihm unterwegs bist. Ja? Lebe Sein Leben mit ihm, lebe dein Leben mit ihm. Verbringt 24/7 euren Alltag miteinander und lasst euch überraschen, was das für eine Wirkung haben wird. Das ist Nachfolge, das ist das Konzept Rabbi und Jünger. Jesus fordert ihn auf, hier sein Reichtum wegzugeben, aber nicht, damit er jetzt endlich mal das richtige Gebot einhält. Jesus fordert ihn auf, sich auf eine Frage einzulassen. Und für diesen Menschen lautete die Frage, für diesen Menschen, den er voller Liebe anschaute, lautete die Frage: Hey, bist du frei genug, dich auf mich einzulassen? Bist du bereit, das hinter dir zu lassen, was so unverzichtbar zu deinem Lebensentwurf gehört, zu dem, was dir wichtig ist an Freiheit, an Kontrolle, an Sicherheit? Kannst du das hinter dir lassen und bist du frei genug, dich an mich zu binden? Und jetzt denkt ihr, ja, danke, dass du das sagst, weil ich kenne so viele geldgierige Menschen, die sind so verliebt in ihren Besitz und können da nie loslassen, das muss mal gesagt werden. Aber glaub mir, hier ist es nur das Beispiel, sicher ein prominentes Beispiel mit dem Geld. Aber es geht hier nicht ums Geld. Es geht um die Frage, sind wir im Herzen frei, uns auf Jesus einzulassen? Oder darf er sich uns teilen mit irgendwas anderem? Aber wenn wir diesen Schatz, den es meint, mit Gott zu leben, wenn wir den teilen, dann bleibt Gott als Schatz immer von geringem Wert. Und da sagt Gott, Ich weiß vielleicht auch, welche Probleme man mit Geld haben kann, dass es einem Sicherheit gibt, die man nicht so einfach loslassen will. Es verschafft einem gutes Lebensgefühl. Aber genauso schwer wie das Loslassen von Geld, kann es schwer sein, eine ungesunde Beziehung loszulassen. Aber es ist schwer, weil die Ahnung, wie schmerzhaft Einsamkeit sein könnte, die braucht man nicht. Und dann lebt man lieber in einer ungesunden Beziehung weiter, die das eigene persönliche und geistliche Leben dämpft. Oder es ist auch schwer, sich von gewissen Stimulanzien zu trennen, habe ich ja auch erzählt. Ja? Ich habe das ja auch hinter mir. Es gibt aber ganz viele Menschen, auch heute, und die sind manchmal weit, weit weg davon, irgendwelche Junkies zu sein, die sagen, hey, Stimulanzien ist eigentlich ganz gut, weil das entspricht so ein bisschen meinem Lebensgefühl, dass ich meine irgendwie, das zu brauchen, um wach zu sein, um funktionieren zu können, um in irgendeiner Weise Energie zu haben, die ich sonst nicht hätte. Oder es kann ganz anders gelagert sein, es kann auch schwer sein, Rechthaberei, eine Haltung der Rechthaberei, vorwurfsvolle Haltungen aufzugeben, weil das unter Umständen bedeuten könnte, selber einsehen zu müssen, dass man so lange selbst falsch lag. Versteht ihr? Das sind Besitztümer. Das sind Dinge, die halten wir in uns fest wie Schätze. Und Jesus steht nicht vor diesen Menschen und drillt ihn so von wegen, ich sag dir jetzt mal, wie ein makelloses Leben geht. Er fragt diesen Mann, ob Platz in seinem Leben ist, um sich ganz auf Gott einzulassen. Ob Platz da ist, damit der Schatz, den es bedeutet, mit Gott zu leben, auch reinpasst in sein Herz. Und über eines muss ich mir im Klaren werden. Und du dir vielleicht auch. Gott duldet vielleicht die Konkurrenz im Sinne von, ich ertrage das schon ganz schön lange. Aber er akzeptiert sie nicht. Er akzeptiert die Konkurrenzen in deinem Herzen nicht. Er will nicht, dass du den Schatz, den du ihm hast, neben andere Schätze stellst und sagst, wir gucken mal, was mich heute am besten versorgt. Im Herzen dieses Mannes war es die finanzielle Sicherheit, aber es gibt ja so viele andere Konkurrenzen. Ich könnte dir jetzt, wenn es nicht so peinlich wäre und nicht so persönlich wäre, ein paar von meinen Konkurrenzen nennen. Und du würdest sagen, hätte ich nicht gedacht, aber komischerweise sind das auch meine. Ne? Oder du hast ganz andere. Die, von denen würde ich auch gerne wissen. aber darum geht's. Verspreche ich mir von irgendwas oder von irgendjemandem etwas, was Gott mir geben will, was Gott mir sein will. Und dann sagt Gott, hey, tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das ist Konkurrenz. Und Jesus fordert ihn auf, loszulassen. Aber das Loslassen, ja, der Verlust ist ja kein, das ist ja nicht die Nachfolge. Ne? Wir werden ja dann nicht zu Christen und Nachfolgern Jesu Christi, wenn wir irgendwelche Dinge loslassen, sondern durch das Loslassen öffnet sich ein Raum, in dem sich ganz Wunderbares ergeben kann. Mit Gott, dass Platz für ihn da ist, für einen Schatz. Und ich glaube, Jesus will ihm sagen, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, dass Gott irgendwo im Rande, am Rande deines Lebens rumläuft. Meinst du nicht, er gehört in die Mitte? Und ich weiß es von mir, dieser Mensch hier weiß es von sich, du weißt es vielleicht von dir, man kann einen ziemlich einwandfreien Eindruck hinterlassen. Ne? Da sind wir alle richtig gut geübt. Und trotzdem ist es möglich, gleichzeitig im Kompromiss zu leben und eine Konkurrenz zu Gott im eigenen Herzen zu dulden. Und das geht echt recht schnell. Und ich weiß es leider auch, ne, dass man sich dann so gewisse Sachen im eigenen Herzen erlaubt, so Nischen, wo man sich eine gewisse Unabhängigkeit, eine gewisse Kontrolle, ein gewisses Lebensgefühl genehmigt. Und ja, ich werde jetzt nicht investigativ sein. Wenn es in deinem Leben so sein sollte, dann kommst du jetzt vielleicht selber drauf, was das sein könnte. Darum geht es mir ja gar nicht, dass du jetzt irgendwie ein doofes Gefühl bekommst. Bei diesem Mann hier sehen wir, ja, es hatte offensichtlich einen Preis für ihn, sich auf Jesus einzulassen oder das Alte sein zu lassen. Aber ich sage dir, es hat auch einen Preis, auf diesen alten Trampelfaden unterwegs zu bleiben. Es hat leider einen Preis. Wenn man im Kompromiss lebt, wenn man nicht eindeutig ist, wenn man so Nischen der Selbstherrschaft über sich und sein Leben im eigenen Herzen duldet und sich Sachen genehmigt, wo man denkt, ja, ich brauche das einfach, dann welchen Preis hat das? Dann glaubt man sich nämlich die Liebe zu Gott nicht mehr so hundertprozentig. Ja? Dann merkt man, dass alles das, was mit Treue, Liebe und Anhänglichkeit Gott gegenüber ist oder mal da war, so ein bisschen schal ist. Oder dass man in solchen Haltungen des Kompromisses oft auch so kraftlose Gebete spricht. Weil man denkt, Gott, kannst du das eigentlich hören? Bin ich aufrichtig, wenn ich das bete? Oder wenn die Freude an Gott verschattet wird durch ein schlechtes Gewissen. Ja. Dann kann das alles noch, dann kann man das eigene Leben noch für religiös finden, aber die Nähe zu Jesus, die wird weniger. Und das ist extrem schade. Ja. Und Jesus bittet diesen Menschen, komm, folge mir nach. Und das, was dich hindert, Gott als Schatz in deinem Leben aufzunehmen, Platz zu gewähren für den Schatz in deinem Herzen, das lege wie ein Opfer auf den Altar Gottes. Aber es Es geht nur so oder so. Ich möchte nochmal Matthäus 11 lesen, wo Jesus sagt, kommt zu mir alle her, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Bild des Joches kommt aus den Jahrhunderten der vorchristlichen Zeit, denn die Könige legten ihrem Volk ein Joch auf. Ihr Joch. Ja? Und sie sollten die Nation ziehen. Der König hatte das Recht zu sagen, in welche Richtung. Der König legte dem Volk das Joch auf und hatte auch das Recht dazu. Und Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Er sagt, ich bin kein Tyrann. Ich werde dich nicht auspressen. Ich werde dich nicht unterdrücken. Und trotzdem spricht hier ein König. Ein König, der nicht konkurrieren möchte mit unseren Vorstellungen von Herrschaft, Kontrolle, Sicherheit. Ich lese jetzt mal einen Vers und bitte dich, das zu glauben, dass ich ihn zuerst einmal an mich selbst richte. Aber weil ich glaube, auch nicht ganz alleine in dieser Welt dazustehen mit solchen Fragen, die dieser Vers anspricht, lese ich ihn auch dir vor. Galater 5, Vers 24. Wer zu Jesus Christus gehört, der kreuzigt seine selbstbestimmte Einstellung und alle ihre Leidenschaften und Ansprüche. Und es ist vielleicht keine 25 Jahre her, wo ich dieses, was hier beschrieben ist, für mich selber habe gelten lassen müssen. Und wir werden vielleicht, weiß noch keiner, vielleicht demnächst Taufen feiern. Und was meint eigentlich Taufe? Taufe heißt teilbekommen und teilhaben am gekreuzigt werden Christi, ne? In den Tod, ins Grab. Teilbekommen, teilhaben am gekreuzigt werden Christi und teilbekommen am lebendig werden Christi. Das meint Taufe. Und als Johannes taufte, da rief er Menschen und sagte, kommt aus eurem selbstbestimmten Leben und unterstellt euch die Herrschaft Gottes. Und das war für die damalige Zeit und die Menschen eine absolute Provokation, denn getauft wurden nur irgendwelche Heiden, keine Israeliten, nie. Das brauchten die anderen. Und deswegen war das eine Provokation, weil Johannes ihnen sagte, hey, wie sieht's aus? Muss ich Gott oder teilt ihr in eurem Herzen Gott mit anderen Schätzen? Muss ich Gott euch teilen? Ich möchte mir Mut machen, in der Klarheit zu leben, in der Eindeutigkeit zu leben, die es mir erlaubt, ungeteilt auf Gott zu schauen und ihn an meiner Seite zu wissen. 24,7 unter der Herrschaft eines guten Königs zu leben. Mein Freund Paxson hat viel Anlauf genommen und sprang ab. Heute lebt er ein eindeutiges Leben. Ich möchte dich bitten, dass unsere Herzen für Gott schlagen und nicht gleichzeitig für alles andere auch noch. Dass wir uns nicht etwas genehmigen, wo Gott sagt, ja, kann man machen, aber es ist Konkurrenz. Ich teile meine Herrschaft nicht mit deinen Lebensentwürfen. Ich teile meine Königsherrschaft nicht mit deinen Fragen von Sicherheit und Souveränität. Deswegen möchte ich dich bitten, Nimm ein bisschen Anlauf, wenn es dein Thema ist. Muss ja nicht sein. Nimm ein bisschen Anlauf und spring ab in die Eindeutigkeit, die dir entspricht, die deinem Gott entspricht und die eurer gemeinsamen Liebe entspricht. Gott segne uns. Amen.